Einen guten Abend wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich wieder auf eine Zeit, in der wir in dem Wort Gottes graben können, in diesem Schatz, in dem wir mit den Reichtümern, die Gott uns bereithält, die wir heben können, so wie Jesus gesagt hat, dass der Leere oder das Reich des Gottes einer ist, der aus diesem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und so hoffe ich, dass das auch heute geschehen kann, dass wir wieder neue Dinge erkennen und dann wiederum sehen in diesen alten Dingen, wie herrlich die doch sind, und dass die alten Dinge nicht in dem Sinne neu werden, sondern umso herrlicher werden. Ich freue mich darüber. Danke jedem, der die Treue hält, jedem, der Mittwoch auf Mittwoch kommt. Ich möchte somit auch euch wirklich grüßen, die ihr da seid, und auch all die, die heute nicht da sind. Ich freue mich über die Infos oder die Anrufe oder die Nachrichten, die mir schreiben, ja, ich höre dich im Auto, höre die Bibelstunden im Auto. So möchte ich jetzt ganz besonders all die Leute grüßen, die im Auto fahren und hören, oder die zu Hause sind, die krank sind, die heute nicht dabei sein können, oder die auf einem anderen Wege später irgendwann mal die Aufnahmen nachhören. Für mich ist das das ist etwas, was in Hebräer steht mit dem Glauben. Es ist da, man sieht es nicht. Man hat Anteil an einem Volk. Ich sehe euch, aber es gibt noch weit mehr. Die sieht man nicht, aber die sind da. Und die haben Anteil an uns, die haben Anteil an Christus. Und so möchte ich euch alle grüßen. Wir wollen wie jede Bibelstunde mit dem Gebet beginnen. Wir stehen dazu auf, weil er würdig ist, weil wir mit unseren Herzen und mit unserem Flehen vor ihm kommen können. Lasst uns die Geschwister, die nicht da sein können, mitnehmen in die Gebete. Lasst uns die Gemeinde mitnehmen. Vor allem, dass der Herr uns vorbereitet für die Botschaft. Lasst uns beten. Danke, Jesus Christus, für den Reichtum, den wir in dir haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Anteil haben lässt in der Erkenntnis deiner selbst, dass du in diese Wahrheit hineinbringst, dass du uns diese Herrlichkeit zeigst, die wir in dir haben. O Jesus, dass wir tiefer gelangen, dass wir fester werden in dem, was wir glauben, in dem, was wir verstehen, dass wir unerschütterlicher werden. Ich bitte dich, Herr, dass es heute auch dazu beitragen kann, Herr, dass es zum Leben wird, dass es zu einer Hoffnung wird, dass es zu einer Kraft wird, dass es zum Glauben wird für jeden Einzelnen. Jesus, wir bekennen, ich bekenne das, ich bin mir sicher, meine Geschwister bekennen das mit mir. Wir leben nicht nur vom Brot allein, sondern wirklich von jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Das ist unsere Nahrung, das brauchen wir. Davon werden wir nicht satt, davon kriegen wir nicht genug. Wir brauchen das, damit wir am inneren Menschen wachsen und mündig werden und groß werden und stark werden in dir. Jesus, das brauchen wir. So bitte ich dich, Herr, dass es heute zur Speise wird, zu einer guten Speise, zu einer leckeren Speise, die uns Freude macht. Und danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir das von dir erbitten dürfen. Ich will zugleich aber auch für die bitten, die heute nicht da sein können, die an der Gemeinschaft hier vor Ort in diesem Haus nicht teilhaben können und doch sich nach ihr sehnen, Herr, stärke sie und richte sie wieder auf, Herr, dass sie auch kommen können. Aber da, wo sie sind, Herr, segne sie, lass sie auch durch das Hören gestärkt werden und wissen, Herr, die sind nicht allein. Danke, Herr, dass du unser Herr bist und dass wir all unsere Lieben dir anbefehlen dürfen, in welcher Lage sie sich auch befinden. Du bist treu, das ist so gut zu wissen. Und in diesem Glauben beten wir und an diesem Glauben halten wir. Du bist wahrhaftig treu, Herr, und darum stützen wir uns auf dich. Danke für deinen Segen, den wir in dir haben. Amen. Dann möchte ich euch einladen, Petrusbrief aufzuschlagen. Wir lesen den Text und dann nehme ich euch wieder kurz hinein. Und dann gehen wir auf die Suche, auf die Spur und wollen uns das Verständnis des Erbes vor Augen führen, von dem Petrus spricht. Lasst uns lesen den Abschnitt, der als Grundlage für die heutige Bibelstunde dient, der uns jetzt eine Weile begleitet. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Wir haben die ersten zwei Verse geschafft. Wir haben sie verlassen sie. Und jetzt, ab jetzt lesen wir ab Vers 3. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweltlichen und einem unbefleckten, unvergänglichen und einem unbefleckten und einem unverweltlichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das sind die Verse, die uns jetzt beschäftigen. Das Schlüsselwort, oder auf das sich die ganze Hoffnung ausrichtet. Und das, was beschrieben wird, das ist das Erbteil. Das ist das Erbteil. Wir sind in dem Bereich von Petrusbrief, wo Petrus unsere Berufung vor Augen stellt, wo er zeigt, zu was wir berufen worden sind. Und er redet und malt uns dieses Erbteil vor Augen. Das ist unsere Berufung. Darin ist unsere Hoffnung begründet, darin ist unser Jubel begründet, darauf leben wir hin. Es sei denn, wir kennen dieses Erbteil nicht, haben da keine Hoffnung und leben nicht darauf hin. Je klarer uns dieses Erbteil ist und je größer es in unseren Herzen Raum gewinnt, umso mehr wird das eben uns helfen, in den Bedrängnissen dieser Welt zu jubeln, und wie Petrus es schreibt. Und auszuharren und durchzuhalten. Und darum möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen in diesen Erbteil. Was bedeutet das? Was erwartet uns? Welches Erbe erwartet uns im Himmel? Ich habe in der letzten Bibelstunde am Ende euch ein bisschen hineingenommen und versucht aufzuzeigen, dass im Neuen Testament wir als Gläubige als Erbe bezeichnet werden. Wir sind Erben. Wir sind Miterben. Das heißt, wir haben an irgendeinem Erbe einen Anteil. Wir werden etwas miterben. Mit wem wir miterben, was wir erben, das will ich mit euch etwas anschauen. An was haben wir ein Erbe oder einen Anteil? Was bedeutet das, die ganze Thematik des Erbens? Bevor wir das machen, schlag mal mit mir Epheserbrief noch mal kurz auf. Ich möchte euch ein Gebet von Paulus vorlesen, das die Dringlichkeit oder sein Anliegen aufzeigt, dass wir als seine Gemeinde, die Gläubigen, zu einer Erkenntnis gelangen, dass wir verstehen, was eigentlich das für ein Erbe ist. Paulus betet für die Epheser, Kapitel 1 im Epheserbrief, ab Vers 15. In Vers 14 hat er das ja schon mal angesprochen, dann hat er gesagt, dass wir eine Anzahlung empfangen haben auf unser Erbe, und ab Vers 15 beginnt er zu beten. Schaut mal, was er betet, und das ist ein tiefes Gebet. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und seiner Liebe zu den Heiligen und eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und gedenke eure in meinen Gebeten. Also ich flehe und ich bete für euch, als ich mitbekommen habe, dass ihr im Glauben steht, dass ihr gläubig geworden seid. Ihr seid in Christus. Nachdem mir das berichtet worden ist, habe ich ein großes Anliegen. Ich bete für euch. Und jetzt schaut mal, was sein Gebet ist. Was bittet er? Was wünscht er sich für die Epheser mehr denn je? Vers 17. Dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und in der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Vers 14 hat er davon geredet, dass sie den Geist ja haben, dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Und jetzt betet er, dass der Gott, der Vater, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, den Geist der Weisheit und der Offenbarung ihnen gibt. Nicht, dass sie noch eine Zusatztaufe bekommen, sondern dass der Geist ihnen Dinge offenbart, ihnen Weisheit gibt, Dinge zu erkennen, die sie vorher so noch nicht erkannt haben. Er wünscht sich, dass Gott durch seinen Geist sie in eine Offenbarung hineinführt, ihnen Dinge zeigt, die Herrlichkeit dieses Vaters beschreiben, der Vater der Herrlichkeit. Wie herrlich ist das denn? Und er fleht und betet Tag und Nacht: O Herr, zeig ihnen, was soll er ihnen offenbaren? Was müssen sie erkennen? Was ist Paulus so wichtig? Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung. Er fleht, dass die Christen um ihre Berufung wirklich wissen. Damit sie wissen, was steckt dahinter für eine Hoffnung. Gott, zeigt ihnen die ganze Hoffnung, die in dieser Berufung steht. Was beinhaltet diese Berufung? Zu was hast du sie berufen? Bitte offenbare es ihnen. Das ist ein Gebet. Zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Zeig ihnen Berufung und zeig ihnen, was für ein Erbe in den Heiligen ist. Ist interessant, die Formulierung. Nicht nur für die Heiligen, sondern da ist schon etwas drin, eine Anzahlung dieses Erbes. Lass sie bitte erkennen, was sie erwartet. Was wird diese Berufung ihnen bringen? Ein Erbe. Bitte, bitte lass sie das erkennen. Und dann, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Zeig ihnen, wozu du mächtig bist, wozu du in der Lage bist, was für eine mächtige Kraft in ihnen Wohnung genommen hat. Zeig ihnen, zu was sie berufen sind, zeig ihnen, was sie erwartet und zeig ihnen, wer du bist und durch welche Kraft du dieses Ziel erreichen wirst. Bitte offenbare dich ihnen. Das betet er. Er betet das nicht über Ungläubige, er betet das zu Gläubigen oder über Gläubige. Das bedeutet, dass Gläubige ihr Leben lang leben können und diese Dinge nicht sehen. Dieses Beispiel habe ich als junger, in meiner Jugend, in der Jugendstunde von unserem Jugendleiter damals gehört. Bis heute ist es mir hängen geblieben. Von einem Mann, der einen Acker hat und mühsam den beackert. Der Acker gibt nicht viel her. Und er plagt sich ab und denkt, er ist der ärmste Mensch der Welt. Und hat keine Ahnung, dass unter seinem Acker ein Ölvorkommen ist. Und der eigentlich zu den reichsten Menschen des Landes gehört. Wenn er nur tief genug bohren würde, würde er merken, hey, der ist ein Ölbaron. So, er kommt nicht zum Graben aus verschiedenen Gründen und darum fühlt er sich als ein der Ärmste, der Elendste, von allem verlassen und von Gott und von der Welt. Und dass sein Nachbar, der das eigentlich weiß und es ihm nicht gönnt, alles daran setzt, damit er bloß nicht anfängt zu graben. So, alles daran setzt. Er lädt ihn ein auf Partys. Er lädt ihn zum Brunch, zum Golfen. Nur nicht graben, grabe nicht. Und das damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, das ist dieses Bild. Wir sind reich beschenkt in Christus Jesus. Wir sind Kinder Gottes. Was das bedeutet, das hat was mit dem Erbe zu tun. Kind Gottes zu sein, heißt ein Erbe zu sein. Boah. Und in diesem Verständnis, in diesem Bewusstsein, in dieser Haltung gilt es zu leben. Wenn man das nicht weiß, dann wird man sich so verhalten, als ob man ein Bettler ist. Wenn man das nicht glaubt, wird man sich so verhalten, als ob man ein Bettler ist. Und dieses Erkennen, das Verstehen, das Wissen und das Glauben, in Glauben das in Anspruch nehmen, das ist etwas, was dann mit unserem Lebenswandel und mit unserem Lebensstil zu tun hat. Daraus leben. Und darum bittet Paulus ganz arg, bitte Gott, zeig ihnen unter anderem, was ihr Erbe ist. Gut, dass er uns das zeigt, gut, dass wir sein Wort haben und es nimmt uns hinein in dieses Erbe. Und das möchte ich mit euch heute tun. Also, ich möchte mit euch dieser Fragestellung nachgehen, von welchem Erbe ist eigentlich hier die Rede? An was haben wir eigentlich Anteil? Was werden wir miterben? Was werden wir miterben? Um auf die Spur zu kommen, ab wieder ins Alte Testament. Immer wieder aufs Neue. Das ist das, was Jesus gesagt hatte, dass der Lehrer des Reiches Gottes, der wird in diesem Schatz graben und eben Neues und Altes entdecken. Und aus dem Altes Neues hervorkommen lassen. Und das ist der Ansporn. Ich möchte euch da hineinnehmen, die ganze Thematik des Erbes ist verknüpft mit unserem Vater Abraham. Und ich werde versuchen, das so zu gestalten, dass ihr Ihr kennt die Begebenheit. Ich will euch da etwas hineinnehmen, ein paar Dinge erinnern und ich hoffe vielleicht hier und einen da auf etwas aufmerksam machen. Die ersten 11 Kapitel möchte ich so zusammenfassen, dass die ganze Menschheit, unter anderem alle Nationen, gefallen sind. In Adam ist die ganze Menschheit gefallen. Der Höhepunkt des Gerichtes Gottes über die Nationen finden wir in Kapitel 11, das ist die Turmbau zu Babel-Geschichte, ja genau. Das Gericht Gottes über die Nationen, ihre Gottlosigkeit und Selbstgerechtigkeit, dieser eigene Ansporn, selbst vor Gott zu erscheinen, aus eigener Kraft vor Gott zu begegnen, Gott zu nahen. Liebe Geschwister, ich glaube, ihr seid mit mir, dass wir nicht so denken über die Leute damals, die waren so dumm zu glauben, sie könnten einen Turm bauen, der in den Himmel reicht. Also verzeiht mir, aber das spätestens, ich weiß nicht, nach wie viel Stockwerken haben sie gemerkt, irgendwie kommen wir dem Himmel nicht näher. So hoch der Turm auch sein oder gewesen war, das ist nicht so dummes Denken, die glaubten, dass sie mit Steinen so eine Treppe bauen konnten und dann im Himmel anklopfen und sagen, Gott, wir haben es geschafft, wir sind angekommen, lass uns rein. Ja, habt ihr gut gemacht, herzlich willkommen. Gut, dass ihr es selber geschafft habt. Ich hatte vor, eigentlich euch zu holen, aber wenn ihr schon da seid, dann erspare ich mir die Mühe. Nein, dieser Turm steht für den eigenen Versuch des Menschen vor Gott oder Gott zu nahen, Gott zu begegnen, zu Gott zu kommen. Das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist ein Tempel, den sie da gebaut haben, der das repräsentieren soll. Und wie sollen sie das schaffen? Indem sie sich zusammentun und je mehr sie sich zusammentun, und dann können sie diese Kraft aufwenden, das heißt eigene Kraft. Aus eigener Kraft Gott zu nahen. Gott verwirft diese Sünde, Gott verwirft diesen Hochmut. Und die Folge ist das Gericht der Nationen, denn aus dieser Sünde entstehen die Nationen. Die ganze Menschheit verdorben, die ganze Menschheit unter dem Gericht Gottes. Und dann kommen wir zu Kapitel 12. Während die Menschen gesagt haben, lasst uns einen Namen machen, sagt Gott, und jetzt ruft Gott aus den Nationen einen heraus und sagt, ich werde einen Namen machen. Ich werde es tun. Hier beginnt ab Kapitel 12 in 1. Buch Mose die Rettungsgeschichte Gottes. Hier beginnt das, was er in Kapitel 1, Vers 3 im 1. Buch Mose verheißen hat. Ein Nachkomme, der eine Nachkomme wird Rettung bringen. Und hier startet sozusagen, da wurde es verheißen, hier beginnt es. Hier beginnt es. Und der Beginn ist, indem Gott einen Mann sich erwählt, herausruft, darüber haben wir schon immer wieder geredet, und ihm eine Verheißung bringt. Wir werden das sehen, ihm ein Evangelium verkündigt, eine gute Nachricht. Ich werde diese Stellen im Laufe der Bibelstunde oder Stunden euch das noch vorlesen. Ist das wirklich schon... Haben wir so lange gebetet oder was? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich werde euch das zeigen. Von Paulus, einem besten Lehrer des Alten Testaments, wird uns das sagen. Das wird nicht ich sagen, es wird uns sagen, dass Gott dem Abraham die gute Botschaft voraus verkündigte. Er predigte ihm, er sagte ihm das Evangelium. Und zwar, in deinem Samen werde ich die Nationen retten. Hier ist die Verwerfung der Nationen und Gott sagt, ich werde sie retten. Abraham holt Abraham heraus und sagt, in dir, Abraham, und in deinem Nachkommen werde ich die Rettung schaffen. Dein Nachkomme wird die Nationen wieder retten. Das ist die Botschaft, das beginnt hier. Hier beginnt nicht ein Exklusivclub, sondern hier beginnt die Rettung der Welt. Lesen wir Kapitel 1, Kapitel 12, ab Vers 3, muss reichen. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Nationen auf der Erde. Der Erde. So, hier beginnt der Rettungsplan Gottes. Ich denke, insoweit auch nichts Neues. Aber lasst uns einfach diesen Gedanken aufnehmen. Wir müssen dieser Spur folgen. was das bedeutet. Warum ist das ein Evangelium? Warum ist das eine gute Nachricht? Nochmal, Paulus sagt es im Galaterbrief, Kapitel 3. Er sagt, das ist die gute Nachricht, die Abraham damals schon gehört hat. Warum ist das eine gute Nachricht, wird jetzt in den laufenden Kapiteln uns entfaltet und erklärt. Was ist die gute Nachricht darin? In dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Inwieweit ist da die gute Nachricht? Also in dir, in deinen Nachkommen, deinem Samen. Und dann lesen wir von Abraham und wir bekommen mit, dass er keinen Nachkommen hat, oder? Und er ist ziemlich alt schon, aber noch nicht so alt, aber trotzdem alt. Und es gibt keinen Nachkommen. Seine Frau ist unfruchtbar. Nur nebenbei, nicht Abraham war unfruchtbar, die Sarah. Denn Abraham hat später noch eine andere Frau gehabt, mit der hat er noch eine Menge an Söhnen gezeugt. Das übersieht man. Man denkt, dass Abraham nur zwei Söhne hatte. Ja, Abraham hat später noch andere Söhne gehabt. Und Töchter, glaube ich sogar. Also Sarai ist die Unfruchtbare. Wichtig jetzt, das ist für uns wichtig, damit wir das Thema des Erbes und das, was da passiert, verstehen. Also unfruchtbar, es gibt keine Nachkommenschaft und Abraham hadert damit. Ich möchte euch bitten mit mir, ich gehe mit euch noch ein, zwei Schritte, bevor wir Kapitel 15 ausschlagen. Gott ruft Abraham heraus und dann passiert Folgendes. Geh aus deinem Land. Geh von deiner Familie, komm heraus, also da, wo du wohnst, da, wo du lebst, und geh in ein Land, ich werde es dir zeigen. Da beginnt die Verheißung und da beginnt das Thema des Erbes. Zwei Dinge werden mit Abraham verknüpft. Eine Verheißung eines Nachkommen, eines Erbes des Abrahams. Und der Ort, was geerbt wird, nämlich ein Land. Diese zwei Dinge sind grundlegend zum Verständnis des Erbes und Erbteils. Und das ist mit dem Leben Abraham verknüpft. Der Segen der Nationen, wichtig, der Nationen, alle Menschen, liegt in dem Erbteil und in dem Erbe. In dem Erbe und in dem Erbteil. Diese Dinge gehören zusammen. Gott verheißt nämlich Abraham, dein Erbe wird ein Erbteil bekommen. Wenn ich jetzt das pauschal sage, an was für ein Erbteil denken wir dann? Was hat Gott Abraham für ein Erbteil verlangt? Was soll der Erbe erben? Die Nachkommen. Land. Richtig? Welches Land? Das Kanaan. So, in dem Land, in dem er sich angesiedelt hatte und als Fremdling lebte. Interessanterweise lebte Abraham in dem verheißenen Land, das Gott ihm erben schenken wollte, aber als Fremdling. Obwohl er da war, war er nicht da. Wir werden uns anschauen, was das bedeutet. So, was macht Abraham? Er hat keinen Nachkommen, er geht aus seinem Vaterhaus, sein Bruder stirbt, er nimmt den Neffen mit. Irgendwann mal kommt das dazu, dass der Neffe geht, dass er gehen muss. Ich überlege, wie tief... Dann kommt die ganze Befreiungsaktion. Ist es okay, wenn ich diese paar Dinge so überspringe? Da kommt die Befreiungsaktion und jetzt kommt es, worauf ich hinaus möchte. Kapitel 14. Abraham rettet Lot von den Königen. Und dann Kapitel 14, Vers 18. Als Abraham zurück mit der Beute kommt, Lot gerettet hat und dann zu dem König von Sodom kommt, da, wo Lot gelebt hat und die ganze Habe und alle Menschen und ganzes Gut da mitbringt. Bevor er zu diesem König kommt, wer begegnet ihn dann? Melchisedek. Das ist interessant. Das ist jetzt wichtig. Bevor Kapitel 15 kommt, worauf ich jetzt hinaus will, lesen wir diese Geschichte. Und zwar folgendes. Kapitel 14, Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem. Melchisedek können wir übersetzen mit König der Gerechtigkeit. Das ist Melchisedek. König der Gerechtigkeit. Wir können so, und der König der Gerechtigkeit von Salem, dieses Wort Salem bedeutet Jerusalem. Bevor Jerusalem gab, bevor es einen König gab, da gab es noch keinen David, da gab es noch niemanden, kommt ein König der Gerechtigkeit. Und zwar dieser König aus seiner Stadt Jerusalem, die Stadt des Königs, die Stadt Gottes. Er kommt entgegen Abraham, bevor Abraham jetzt den König von Sodom, von der Erde, begegnet ihm der König des Himmels. Und schaut mal, was er ihm bringt. Brachte ihm Brot und Wein. Brot und Wein. Die Russen würden was bringen? Oder? Salz und Brot, gell? Brot und Wein. Ich finde es interessant. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht zu tief eingehen, aber das könnten wir, wenn wir in unserer Abendmahlfeier darüber nachdenken. Was dieser König der Gerechtigkeit ihm bringt. Und nicht Wein und Brot, Brot und Wein. In welcher Reihenfolge nehmen wir es ein? Brot und Wein. Und dadurch richtet er ihn, und das ist auch übrigens, was das Abendmahl mit uns tun sollte, richtet er die Perspektive weg von ihm, weg von der Situation, weg von dem König von Sodom und richtet die Perspektive auf Gott. Und dann heißt Folgendes, und er segnete ihn, also Melchisedek segnet Abraham. Was bedeutet das? Wer ist höher, Abraham oder Melchisedek? Melchisedek. Melchisedek bringt ihm, ich sage so, bietet ihm das Gemeinschaftsmahl an, segnet ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. So. Er segnet ihn und dann passiert Folgendes, dann gibt Abraham ihm den Zehnten. Wieso gibt Abraham den Zehnten? Wem gibt man den Zehnten? Gott. Was für ein tiefes Verständnis, wer da Abraham begegnet. Das ist weit mehr als nur eine Geschichte. Denn darauf bezieht sich übrigens die Psalmen und Hebräerbrief und sagt, das ist unser Jesus, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Was hier aber geschieht ist, bevor Abraham das tut, was er gleich tut, wird seine Perspektive weggenommen von dieser Erde auf den Himmel, von Menschen auf Gott, sodass er, Abraham, nicht auf den Gedanken kommt, ich habe das gemacht. Was erinnert der König der Gerechtigkeit Abraham? Abraham, Mensch, warst du tapfer. Das hast du echt gut gemacht und hast die Könige echt in die Flucht getrieben. Das macht er nicht, oder? Das sagt er nicht. Er sagt, wer hat dir die Feinde in deine Hand gegeben? Gott, Abraham. Du warst es nicht, ich war es das. Okay? Bilde dir nichts drauf ein, ich habe das gemacht. Mit dieser Perspektive, schaut mal, was Abraham dann sagt. Da sagte Abraham zum König Sodom, Vers 21, entschuldigen. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Sehr gnädig. Die Menschen lass da, aber alles andere darfst du behalten. Dann schaut mal diese Antwort von Abraham. Das ist die Folge der Perspektivenwechsel. Dann sagt er, da sagte Abraham zu König von Sodom, ich hebe auf meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wer das alles gemacht hat. Nicht ich, das ist Gott, der Höchste. Und dann sagt er, wenn ich von dem Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was deins ist, damit du später nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Damit man nie auf die Idee kommt, Menschen haben Abraham reich gemacht. Abraham hat sich reich gemacht. Gott. Das ist Schwachheit, Stärke. Woher kommt alles? Wer gibt alles? Es kommt von dem König von Salem. Es kommt von der Gerechtigkeit. Von dem König der Gerechtigkeit. Abrahams Perspektive wird da, wenn im Galaterbrief später heißen wir, dass Gott ihm die gute Botschaft vorher verheißen hat, dann müssen wir dahin gehen. Und dann werden wir sehen, was Abraham schon vorher alles gesehen, geglaubt, erlebt und verkündigt bekommen hat. Daraufhin, schaut mal jetzt Kapitel 15, jetzt kommen wir zu der Thematik. Und daraufhin, Könnt ihr jetzt vorstellen, dass ein paar Hansels haben da die Könige vertrieben, die Perspektive auf Gott ausgerichtet jetzt, und dann Kapitel 15, Vers 1, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in dem Gesicht, so fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Hab keine Angst. Keine Angst, wenn sie zurückkommen. Was ist, wenn sie rauskriegen, dass das paar hundert Mann waren und nicht eine Armee? Abraham, ich bin dein Schild. Ich bin dein Schild. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann heißt das, ich lese jetzt ab Vers 2. Ich bin dein Schild und dein Lohn. Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Herr, du wirst mein Schild sein? Du wirst mein Lohn sein? Welcher Lohn? Was willst du beschützen? Was willst du mir geben? Ich sterbe bald. Und das alles, was, und der Erbe, ich habe kein Erben. Ich habe niemanden, der das erbt, was du mir gibst. Der einzige Erbe, den ich habe, das ist nicht meiner, das ist ein Diener. Vers 3. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Ich habe kein Nachkommen. Wie sollen in mir die Nationen gesegnet werden, wenn ich kein Nachkommen habe? Ich habe keinen Erben, ich habe keine Nachkommen. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu mir. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Hier, der aus Abrahams Nachkommenschaft kommt, der aus dem Leibe Abrahams kommt, der wird Erbe sein, und er wird auch das beerben, was ich dir für ein Erbe gebe. Er wird dich beerben. Der Nachkomme Abrahams ist der Erbe. Und dieser Erbe wird erben. Und in diesem Erben und in diesem Erbe werden sich segnen alle Nationen. Das heißt, das Erbe, was der Erbe Abrahams bekommt, wird zum Segen aller Nationen werden. Und alle Nationen werden, wenn sie Anteil an diesem Erben haben, es miterben. Welchen Erben, was werden sie miterben? Den Segen Abrahams. Was ist der Segen Abrahams? Was hat denn Gott ihm versprochen? Was für ein Erbteil wird er denn kriegen, das wir dann miterben können? Vers 6. Oder Vers 5, Entschuldigung. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Abraham, wahrscheinlich lange nicht schlafen können, gehadert. Dann sagt Gott, komm mal raus, Tapetenwechsel. Komm mal raus aus seinem Zelt. Kommt raus, sagt, guck mal in den Himmel. Guckt hoch. Guckt mal hoch. Versucht mal, diese Dinge mal da zu zählen. Diese Punkte da. Viel Spaß. Guck mal hoch, guck mal die Sterne. Jetzt fangen wir an zu zählen. Beginnt 1, 2, 3. Und wieder von vorne, hat sich verzählt. Und dann sagt Gott, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt kommt es. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zu Gerechtigkeit an. Gott sagt, Abraham, ich werde dir ein Erben geben und ein Erbe geben. Und Abraham glaubte Gott, dass es ein Erben geben wird und ein Erbe geben wird. Und dieser Glaube an den Erben und an das Erbe, dass Gott es selbst vermag zu tun, denn gerade hat er die eine herrliche Erfahrung gemacht, ich habe dich gerettet aus der Hand der Könige, Lot befreit, König der Gerechtigkeit ist ihm begegnet, ein Brot und Wein gebracht, diese ganze Perspektive. Das sollte alles Vorbereitung sein. Abraham eine Perspektive vor Augen führen. Und in diesem Licht glaubte er Gott und dann sagt er, weil du geglaubt hast, das ist deine Gerechtigkeit. Ich will so viel sagen, die Gerechtigkeit Melchiseleks, des König der Gerechtigkeit. Das wird ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt der Chaldäer, aus der Welt, und dir dieses Land zu geben. Dir dieses Land zu geben. Ich werde mit euch darüber noch nachdenken. Ist es nicht interessant? Gott führt ihn heraus aus Ur der Chaldäer, führt ihn in das Land, und Abraham lebt in diesem Land Kanaan, aber ist nach wie vor ein. Obwohl er da ist, ist er noch nicht angekommen. Und dann sagt: Ich werde es dir noch geben. Er hat es noch nicht. Ich werde es dir noch geben. Es ist noch nicht. Gott verspricht Abraham ein Land, das später immer wieder als das Erbe oder auch als die Ruhe bezeichnet wird. So, also Gott verspricht ihm etwas. Und Abraham glaubt ihm, das, was Gott ihm verspricht. Wenn Gott etwas verspricht, wie kann man das anders bezeichnen? Verheißung, danke. Das ist Verheißung. Wenn Gott etwas verspricht, ist das Verheißung. Und wir müssen seinen Verheißungen glauben. Wer Gottes Verheißung glaubt, dem wird es zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht wer die Verheißungen hat und spürt und empfangen nimmt sofort oder sie schmeckt und sieht, sondern wer es noch nicht hat und es glaubt, dem wird es zur Gerechtigkeit gerechnet. Und jetzt kommt etwas. Vers 8. Und er sagte: Herr, Herr, worin soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Woran kann ich es merken? Was habe ich für eine Sicherheit, dass ich wirklich das, was du verheißen hast, versprochen hast, auch bekomme? Kannst du mir bitte ein Testament ausstellen? Okay? Es wäre gut, wenn wir so ein Testament festmachen könnten. Steht alles drin? Festgemacht. Ich habe es ja noch nicht, aber es soll es ja noch kommen. Woran kann ich es merken? Was kannst du mir geben? Und Gott sagt: Ich gebe dir etwas. Und dann schließt Gott mit Abraham einen Bund, ein Testament. Ein Testament. Er schließt einen Bund. Diese Geschichte mag auf den ersten Blick sehr düster erscheinen, aber das ist eine herrliche Geschichte. Gott sagt: Abraham, wir machen einen Bund miteinander. Und dieser Bund, an diesem Bund sollst du erkennen, dass ich es wirklich ernst meine, dass ich dich wirklich zu einer großen Nation mache. Nein, will mehr, dass deine Nachkommenschaft so sein wird. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es, ich mache mit dir einen Bund. Lass uns einen Bund schließen. Abraham sagt: Jawohl, machen wir einen Bund. Gott sagt: Okay, um diesen Bund zu besiegeln, bitte hol die Tiere, und dann wird aufgezählt, was für Tiere es sein müssen, wie alt sie sind, welche Tiere. Und dann sagt Gott: Teile sie alle in der Mitte und lege sie hin. Abraham macht das. Das ist die Art und Weise, wie man einen Bund geschlossen hat. Ich bin mir sicher, habt schon mal was davon gehört. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich schon darüber geredet. Die beiden Vertragspartner, die einen Bund geschlossen haben, und die Ernsthaftigkeit und die Konsequenzen des Brechen des Bundes zu betonen, haben Tiere genommen, in zwei geteilt, sie hingelegt und gesagt haben: Wir halten. Dann wurde ein Bund beschlossen und Dinge wurden festgesetzt. Da gibt es eine ganze Formel, was am Anfang steht, was der Inhalt des Bundes ist, all das. Da gibt es einen Ablauf dafür. Und nachdem die ganzen Dinge geklärt waren, sind Vertragspartner, Inhalt des Bundes, die Folgen, die Konsequenzen, dann gingen die beiden Vertragspartner durch diese Tiere hindurch. Die lagen da rechts und links zerteilt. Ein grauenvolles Bild, gell? Naja, je nachdem, Metzger und dann ist... Aber egal. Also, da geht man durch und dann sagt man, nachdem man angekommen ist: Wenn einer von uns diesen Bund bricht, den wir geschlossen haben, ergehe uns so wie diesen Tieren. So, das ist das Bundeszeichen sozusagen, oder das, der Schwur. Das sind die Folge. Wenn einer den Bund bricht, ergehe uns so wie diesen. Gott sagt: Abraham, mach das. Abraham tut das und wartet, bis er mit Gott da durchgehen kann und diesen Bund schließen kann. Und Gott wartet und wartet und wartet. Da kommen Vögel und wollen das Ganze auffressen. Ah, Abraham kriegt Panik. Oh, der Bund geht verloren, wenn die, und verscheucht sie und wartet, bis endlich Gott kommt, und damit sie diesen Bund schließen können. Aber Gott wartet und wartet und schaut mir Vers 12. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf, Schlaf, also er war müde. Ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und also die Kraft hat es nicht mehr ausgereicht und er ist eingeschlafen. Wer hat ihn da schlafen lassen? Eine sehr ähnliche Parallele zu 1. Mose Kapitel 2, wo Gott Adam schlafen lässt, um aus ihm etwas zu machen. Das heißt, Adam hat damit nichts zu tun. Gott muss es machen. Und hier geschieht es eben. Gott lässt Abraham schlafen. Warum? Dann, damit Abraham nicht auf den Gedanken kommt, mit Gott da durchzugehen. Und dann spricht Gott, wir lesen Vers 13. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, ganz gewiss, sei dir versichert, sollst du wissen, bitte, weiß das, also erkenne das. Das muss feststehen, das musst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nationen auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großem Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen. Du wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld der Amoriters ist jetzt noch nicht voll. Ein, zwei Gedanken. Die werden für uns später auch von großer Bedeutung sein. Hier redet Gott von Nachkommenschaft. Und dann sagt, 400 Jahre Gefangenschaft wird deine Nachkommenschaft in einem Land. Wir wissen, wo das ist? Ägypten. Und dann sagt er Folgendes. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkommen. Was ist die vierte Generation? Von welcher vierten Generation ist die Rede? 400 Jahre, das sind doch nach unserem Verständnis weit mehr als vierte Generation. Wisst ihr, was die vierte Generation ist? Abraham, Isaac, Jakob. Das sind die ersten drei. Und die vierte Generation ist Israel. Wichtig. Ich werde euch das zeigen, versuchen zu zeigen, warum das wichtig ist. Mit wem schließt Gott diesen Bund hier? Mit Abraham, erste Generation. Mit wem gibt er diesen Bund weiter und sagt, so wie mit Abraham schließe ich auch mit dir diesen Bund? Mit Isaac. Und mit wem schließt er nach Isaac nochmal diesen Bund? Mit Jakob. Darum heißt der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und der 12 Stämme? Und Israels, also in der Formel kommt es nicht vor. Darf ich an dieser Stelle euch etwas sagen? 5. Mose 5, wer weiß, was da steht? Die 10 Gebote, also das, jetzt weiß ich nicht, ob das, nee, das sollte man schon wissen. 5. Mose 5 kann man sich leicht merken. 5. Mose 5, da haben wir die 10 Gebote. Wo bekam das Volk Israel die 10 Gebote? Am Berg Sinai, richtig? Geknüpft die 10 Gebote, wir kennen das unter dem Gesetz, richtig? Da schließt doch Gott mit dem Haus Israel einen Bund. Könnt ihr mir folgen? Einen Bund. Das ist ein Bund, ein zweiseitiger Bund. Wenn du das tust, wirst du leben. Wenn du das nicht tust, wirst du sterben. Wähle Segen oder Fluch. Das ist ein zweiseitiger Bund, den Gott mit seinem Volk schließt. Und er schließt es mit der vierten Generation. Ich lese euch Kapitel 5, Vers 2. Oder nehmen wir das Schema Israel mit. Und Mose rief ganz Israel herbei und sprach zu ihnen, höre Israel, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. Tut sie. Das ist Gesetz. Tut sie. Vers 2. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen. Mit wem hat Gott diesen Bund nicht geschlossen? Mit Abraham, Isaak und Jakob. Warum nicht? Weil er mit ihnen einen anderen Bund geschlossen hat. Den Bund, das Gesetz, hat am Berg Horeb geschlossen mit den 12 Stämmen Israels. Den Bund, den mit Abraham geschlossen hat, ist ein anderer Bund. Und Mose erinnert sie, sagt, was wir jetzt gerade machen, was Gott gerade macht, das ist für euch. Lass uns nochmal lesen. Nicht, Vers 3, nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Die wir heute sind, wir sind's. Diese vierte Generation ist das, die diesen Bund bekommt. Wir werden das sehen, warum das wichtig ist. Weil das hat was mit Erbe, mit der Verheißung und wer erbt und wer wirklich, welches Erbteil man wirklich bekommt. An welchem Erbteil haben wir Anteil? Was bekommen wir? An welchem Bund haben wir Anteil? Mögen wir Klarheit darüber haben? Ich glaube, dass Paulus das betet. Dass die Epheser da Klarheit darüber haben, was für einen Erbteil wir eigentlich erwarten. An was haben wir wirklich Anteil? In Kapitel 2, in 3 macht er das, lehrt er Gewaltiges darüber. An was sind wir Miterben? Und Mitteilhaber der Bündnis und der Verheißung. An welchen? Nur nebenbei, wer von euch möchte das Gesetz erben? Juhu! Die haben es nicht geschafft, aber ich krieg's hin. Mir scheint es, manche das gerne erben wollen. Zurück zu Kapitel 15. Also im 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und die Finsternis eingetreten war, ich warte kurz noch, ja, die Blättern, 1. Mose 15, ab Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und die Finsternis eingetreten war, siehe, da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Abraham schläft. In diesem Schlaf bekommt er eine Vision. Er sieht etwas. Er hört etwas. Gott spricht mit ihm. Und was er sieht, Gott geht in einer Feuerfackel durch diese Tiere durch. Abraham schläft. Er kommt da nicht mit. Gott geht allein. Das bedeutet, Gott allein verspricht und sagt, wenn dieser Bund, Abraham, wenn ich das, was ich dir gebe, dein Erbe und dein Erbteil, wenn ich das nicht hinkriege, dann ergehe mir so wie den Tieren. Und weißt du was? Ich selber verpflichte mich dafür, dass du es bekommst. Du musst das nicht tun. Du hast geglaubt. Das reicht. Glaub, die Gerechtigkeit aus Glauben. Diesen Bund schließt Gott hier mit Abraham. Schaut mal Vers 18. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Ich erinnere euch jetzt schon, und das wird sich immer zuspitzen, liebe Freunde, welchen Bund hat denn Gott bestätigt in Christus Jesus? Den Bund am Sinai? Nein. Den Bund Abrahams. Mit seinem Blut hat er diesen Bund. Denn wessen Erbe ist denn Christus? Aus welcher Nachkommenschaft kommt er denn? Ich möchte euch das jetzt gut, dass wir noch ein paar Bibelstunden haben, gell? Dass es in den nächsten Kapitel etwas mit hineinnehmen. Ich hoffe, dass für euch die Reise lohnt. Also Kapitel 16, Kapitel 17 und eigentlich bis Kapitel 26 wird diese ganze Thematik jetzt, dieses Bundes, und wer Anteil in diesem Bund hat, wer ein Erbe ist und wer kein Erbe ist, wer ein Erbteil bekommt und wer kein Erbteil bekommt, wird jetzt in einer Weise deutlich gemacht, dass Paulus darauf nur noch zurückgreift, als er im Galaterbrief, als er im Römerbrief schreibt und immer deutlich macht, wisst ihr, wer eigentlich ein Erbe ist und wer eigentlich bekommt und was für ein Erbteil man bekommt? Das, was hier steht, das ist die Grundlage für das, was wir eigentlich glauben. Darum ist es gut, wenn wir das kennen. Die Zeit vergeht und irgendwie kein Nachkommen da. Sarah beginnt dann zu zweifeln. Sagt sie, irgendwie, Abraham, du hast nicht drauf. Macht ein schlechtes Gewissen, Druck, da geht es noch schlechter. Kein Nachkommen. Also kommen die auf die glorreiche Idee. Hey, wir haben ja noch eine Magd, eine Sklavin, die wir übrigens mitbekommen haben aus Ägypten. Also das, was jetzt sie haben, ist die Folge des Ungehorsams Abrahams gegenüber, nach Ägypten zu gehen. Also das kam mit. Das ist die Frucht des Ungehorsams. Also wir haben da eine Magd, eine ägyptische Magd, eine Frau, die mit Namen Hagar, und die Sarah kommt eben auf diese glorreiche Idee, sie dem Abraham zu geben und er soll sie zur Frau nehmen und sie soll diesen Nachkommen zeugen. Diesen Nachkommen, von dem Gott ihm versprochen hat, dass er ihn kriegt. Vielleicht kann das ja sein, dass man ein bisschen Gott helfen müsste. Ja, so, wie heißt es? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Musst du dann etwas dazu beitragen? So, Gott ein bisschen helfen, seine Verheißung für uns zu erfüllen. Gott hat verheißen, versprochen, er hat das Angebot gemacht. Es ist deine Aufgabe, diese Verheißung zu vollenden. Okay? Er spricht das hinaus, verheißt es, ein Mensch muss es ergreifen und es letztendlich auch vollbringen. All das hier ist der Grund, warum Paulus im Galaterbrief sagt, wie habt ihr denn angefangen? Im Geist oder im Fleisch? Wie habt ihr den Geist empfangen? Aus Gesetzeswerken oder aus Glauben? Aus Glauben. Wieso denkt ihr, könnt ihr jetzt aber aus Gesetzeswerken und im Fleisch vollenden? Wenn Gott es versprochen hat, warum könnt ihr einfach nicht glauben, dass er es tun kann? Warum denkt ihr, müsst ihr immer noch etwas dazu beitragen? Sarah meinte das. Abraham, wie Adam schien schon, na gut, Frau, wenn du sagst, dann machen wir's. Ich weiß nicht, ob sie sich darauf gefreut hat oder nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, Jesus kommt bald und dann kann ich mit Abraham darüber reden. Abraham, mein Freund, was denkst du? War das gut oder nicht gut? Auf jeden Fall passiert Folgendes. Sie gibt ihn. Ich möchte euch Vers 3 lesen, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Sarah ist Herrin, richtig? Sie ist frei. Sie ist Chef. Sie ist der Boss. Hagar ist Sklavin. Sie ist nicht frei. Sie muss eigentlich das tun, was die Sarah sagt. Gell? Die ist unterdrückt. Von der Stellung weniger wert. Jetzt passiert Folgendes, Vers 3. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hat, also die leben im Land Kanaan, und gab sie den Abram, ihren Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Da wurde die Herrin gering in ihren Augen. Was bedeutet das? Sie merkte, sie kriegt keine Kinder. Ich krieg Kinder. Sie konnte Abraham keine Kinder zeugen. Ich schon. Oh, die Unfruchtbare. Die liebt er dann jetzt nicht mehr. Mich würde mehr lieben. Ich kann ihm Nachkommenschaft zeugen. Ich konnte das tun, was sie nicht tun konnte. Und was wächst in ihr, abgesehen von Isaak? Hochmut. Das ist Fleisch. Das ist, ich mache es. Und das führt zu Überheblichkeit, zum Stolz über die Unfruchtbare. Ha, die kann's nicht, ich kann's. Das ist Werk, das ist Gesetz. Sie überhebt sich über die schwache Sara. Und dementsprechend ist auch das Kind, das in ihr heranwächst. Sara gefällt es nicht, dass sie sich über sie erhebt. Wer war zuerst, Sara oder Hagar? Wer ist die erste Frau? Sara. Wer spielt sich jetzt auf, als ob die erste ist? Hagar. Sie ist es nicht. Sie flieht. All das, ich bin mir sicher, seit Sonntagsschule kennt ihr diese Begebenheit. Sie flieht. Warum? Weil die Sara sie jetzt demütigt. Und wir sind natürlich voll auf der Seite davon. Hagar. Die arme Frau. Hagar. Hagar ist es nicht. Hagar. Hagar. Mit R am Ende. So, wir sind auf ihrer Seite. Oh, absolut unsozial. Und das ist nicht gut. Und das ist die Arme, was sie alles dann erleiden musste. Und so weiter. Sie flieht. Vers 6 heißt, und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit dir, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Also Abraham gibt einen Freibrief, behandle, wie du willst, das ist deine Magd. Und sie beginnt sie zu erniedrigen und sie flieht. Und dann flieht sie in die Wüste und dann Vers 9. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand, in ihre Hände. Ab zurück. Du musst dich demütigen. Du musst dich demütigen. Wem widersteht Gott? Dem Hochmütigen. Wem gibt er Gnade? Demütigen. Geh zurück, Fleisch. Und demütige dich. Kapitel 17. Darf ich das kurz noch euch mitnehmen für das, was uns erwartet? Oder warum es so wichtig ist? Als Abraham 99 Jahre ist und Abraham war 99 Jahre alt, und da erschien ihm der Herr und dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das heißt, lebe mit mir ganz mit mir, ungeteilt. Lebe mit mir ungeteilt. Mit all deinem Denken, mit all deinem Wollen, mit all deinem Fühlen, lebe mit mir. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen. Ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, Abraham, sondern Abraham soll der Name heißen. Das heißt, Vater einer Menge. Also Gott macht einen Bund mit ihm und sagt, dieser Bund bedeutet, du wirst der Vater von vielen sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Nachkommen, der nach dir und alle ihre Generation zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen. Und ich werde dir zu einem Nachkommen nach dir das Land deiner Nachkommenschaft, Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, ewiger Bund. Gott schließt und bestätigt nochmal diesen Bund und sagt, ich mache dich zu einem ewigen Bund. Dann sagt er, als Zeichen dieses Bundes gebe ich dir ein Bundeszeichen, das ist die Beschneidung. Und dann musst du das Fleisch beschneiden. Und dann sagt er, und weißt du was, die Sarah soll nicht mehr Sarah heißen, sondern Sarai. Nee, andersrum. Sarai Sarah heißen, denn die heißt jetzt Fürstin, denn sie wird eine Fürstin vieler Nationen sein. Sie wird die Mutter, die Unfruchtbare, wird zu einer Fruchtbaren werden. Aus ihr werden Nationen kommen, zu vielen Nationen. Jetzt eine Sache und dann mache ich Schluss. Vers 17. Da fiel Abram auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte ein Hundertjähriger ein Kind geboren werden und sollte Sarah einen 99 etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Gott Ismael vor dir leben. Gott, du brauchst mir niemanden mehr geben. Vielen Dank für die Verheißung. Weißt, wir haben es hingekriegt. Wir haben ein Nachkommen. Hey, ich habe einen Sohn, habe ihn gezeugt. Segne ihn. Gib ihm, das ist jetzt mein Erbe. Woher kommt nochmal Ismael? Von einer Sklavin. Aus sich selbst gezeugt, aus eigener Kraft, Hochmut, Stolz. Und sagt Gott, sagt hier, Ismael soll vor dir leben. Und dann sagt Gott, nein. Nein. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, einen ewigen Bund. Meinen Bund schließe ich nicht mit Ismael. Es ist nicht der Erbe. Er wird das nicht erben. Ja, warum? Warum denn? Gott, warum so kompliziert? Da ist doch einer da. Nein, ich habe es verheißen. Der Erbe ist einer, den ich verheißen habe. Mit diesem werde ich einen ewigen Bund schließen. Ich höre mit diesen Versen auf, die sehr wichtig sind. Und hoffe dadurch, die Neugier für die nächste Bibelstunde zu wecken, dass sie wiederkommt. Vers 20. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen. Also Ismael hat auch eine Zukunft. Der wird auch wachsen, wird auch zu einer großen Nation werden. 12 Fürsten werden aus ihm kommen. Kennt ihr 12 Fürsten? Ich dachte, Isaak zeugt 12 Fürsten. Welche 12? Ja, die 12 Stämme, oder? Wieso redet er aber hier von, dass Ismael 12 Fürsten zeugen wird? Wisst ihr, was Paulus sagt? Für wen Ismael steht? Ismael steht für Israel. Ismael steht für das Israel nach dem Fleisch, nach der fleischlichen Nachkommenschaft Abrahams. Und da kommen 12 Fürsten. Für uns ist die Linie immer Abraham, Isaak, Jakob, Israel. Gott sagt, Isaak wird erben, Ismael wird nicht erben. Es wird eine große Nation, 12 Fürsten werden da kommen, aber das Erbe ist eine andere Linie. Das Erbe ist eine andere Linie versprochen. Ja, warum? Das reicht doch, wir haben es doch hingekriegt. Abraham, nein. So viel, mit diesen, da schließt der Gott auch einen Bund, am Berg Sinai. Aber mit diesem schließt einen anderen Bund, einen ewigen Bund. Das Erbe ist ein anderes. Sehr, sehr wichtig. Nächste Bibelstunde machen wir die Reise oder gehen wir da weiter. Ich hoffe, nicht zu arg zu lang, aber ich denke, es ist wichtig. Ich hoffe, ich habe euch nicht verloren. Ja. Stehen wir auf, sagen Gott Dank. Gut, dass wir, Herr, gut, dass wir nicht nur am Anfang sind, Herr, dass wir vom Ende bedenken dürfen, so wie der Psalmist es betet, dass wir vom Ende bedenken dürfen. Wir haben dieses riesige Vorrecht, dass wir das, was wir hier lesen, vom Ende bedenken und sehen, was du damit gemeint hast. Jesus Christus, ich preise dich, Herr, König der Gerechtigkeit, König von Jerusalem. dass du eine ewige Gerechtigkeit aufgerichtet hast, einen ewigen Bund geschlossen hast und den Kindern der Verheißung als Miterben eingesetzt hast, dass wir Anteil haben dürfen an diesem Erbe, das allein aus Glauben ist, an einem Bund, der einseitig ist, für den du dich selbst verpflichtet hast, mit dem du mit deinem Blut eingesetzt hast, den du mit deinem Blut eingeweiht hast und bestätigt hast. O Herr, wie herrlich ist das? Lass uns tiefer das sehen und von der Schrift her begreifen, was du eigentlich für uns für eine gute Nachricht schon vorher verkündigt hast, damit wir sie heute lesen, erkennen, glauben und dich dafür verherrlichen, diese herrliche Hoffnung in uns haben. Mögest du, Herr, durch deinen Geist die Erkenntnis dazu schenken. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Abend.